Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön wieder da zu sein. Und es fällt mir ja gar nicht so leicht, nach so einem Intro von meiner Schwester da jetzt da vorne zu stehen und die Kontenance zu bewahren. Seit meine ältere Tochter, die ist mittlerweile 13, auf der Welt ist, bin ich so nah am Wasser gebaut, dass ich nicht mal eine Merci-Werbung anschauen kann, ohne dabei eine Träne zu verdrücken. Es ist wirklich furchtbar, aber es macht mich zu einem zutiefst sensiblen Menschen und das geht mir manchmal wirklich auch selbst ein bisschen auf die Nerven, wenn meine Tochter daneben sitzt und sagt, Papa, musst du schon wieder weinen? Aber es ist, wie es ist und auch das gehört, glaube ich, dazu. Ich freue mich heute, bei euch zu sein und ich möchte mich noch einmal für die Verspätung entschuldigen. Aber ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Leben. Sonntage sind bei mir die schlimmsten Vormittage, die es gibt. Nicht, weil man zusammenkommen darf, um Gottesdienst zu feiern, sondern weil es jemanden gibt, der sich denkt, ah, heute ist ein guter Raum, um ihn ein bisschen in Stress zu versetzen. Meine Familie in unserer Gemeinde, wir haben den Schlüssel, weil die anderen Gemeindeleiter unterwegs sind und wir finden den Schlüssel nicht. Und ich am Weg zu euch und Hektik und ich kann ja nicht einfach nach Mistelbach fahren und die andere Gemeinde zugesperrt lassen. Und so kommt es, dass ich heute ein bisschen später da bin. Wir haben den Schlüssel nicht gefunden, aber wir haben eine andere Lösung gefunden. Nein, Gott sei Dank nicht kriminell, sondern jemand mit Ersatzschlüssel war zur rechten Zeit noch da. Aber was ich merke jedes Mal, wenn ich nach Mistelbach komme und bei euch predigen darf, dann habe ich immer, wenn ich zusage zu, ja, ich komme gern, und dann wird immer so eine Bibelstelle, sage ich, ja, machen wir schon. Aber die Bibelstellen, die ich bei euch ausfasse, sind immer besonders herausfordernd. Und ein weiser Mann hat mal gesagt, grow by challenge, also wachse mit der Herausforderung. Und so möchte ich mich auch heute dem Text stellen und danke für, wie soll ich sagen, diese Möglichkeit, auch mich selbst herausfordern zu lassen. Ein anderer weiser Mann hat gesagt, there is no growth in a comfort zone, also es gibt kein Wachstum in der Komfortzone, but there is no comfort in a growth zone, also es ist auch kein Komfort in der Wachstumszone. Und so ist es auch mit dem heutigen Text. Ich möchte, bevor ich in den Text einsteige und mit euch beginne, möchte ich auch noch gerne ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass wir in Freiheit zusammenkommen dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dein Wort als Grundlage gibst und dass wir daran lernen dürfen und wachsen dürfen. Danke, Herr, dass wir alle auf einem Weg sind, auf einem Weg mit dir. Danke, dass wir auch sehen dürfen, dass wir unfertig sind und noch nicht dort, wo du uns gerne hinhaben möchtest. Und Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns heute unsere Herzen öffnest, dass du unsere Ohren aufmachst, dass du uns wahrnehmen lass, das, was du heute uns erzählen möchtest und uns sagen möchtest. Und lass uns daraus einfach wachsen und ermutigt hervorgehen. Amen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann macht ihr gerade eine Reise durch das Buch Samuel. Und die heutige Passage, die wir uns anschauen wollen, steht im 2. Samuel 13, die Verse 23 bis 39. Ich werde sie euch ein bisschen zusammenfassen, da sie relativ lang sind. Wir beginnen mit einem Fest. Wie so vieles im Alten Testament hat immer mit einem Fest begonnen. Absalom, Davids Sohn, lädt alle Söhne des Königs zu einer Schafschur in Baal Hasor ein. Doch hinter dieser Einladung verbirgt sich eine dunkle Absicht. Absalom trägt eine schwere Bürde mit sich und in seinem Herzen den Hass auf seinen Bruder Amnon, der nämlich seine Schwester Tamar geschändet hat. Diese Tat war abscheulich und verletzte nicht nur Tamar, sondern auch die moralischen Gefüge der Familie und des Königreichs. David, der König und Vater, ahnt nichts von Absalons Absichten. Und als Absalon König einlädt, lehnt dieser auch ab, um seinem Sohn nicht zur Last zu fallen. Also man könnte sagen, es war quasi der Beginn vom Vatertag feiern. Absalon hat König David eingeladen zu einem Fest, aber er hat gesagt, na, ich möchte dir nicht zur Last fallen, ich komme nicht. Stattdessen segnet aber König David Absalon und lässt ihn ziehen. Absalom lässt aber nicht locker von seinem Plan und bittet, dass zumindest der Sohn, der Älteste Amnon, mit ihm mitgehen darf. Und widerstrebend stimmt David zu und so nimmt das Unheil seinen Lauf. In 2. Samuel, Kapitel 13, in den Versen 28 und 29 können wir lesen. Und Absalom gebot seinen Burschen und sprach, gebt Acht, wenn Amnon von dem Wein guter Dinge sein wird und ich zu euch sage, schlagt Amnon und tötet ihn, so fürchtet euch nicht, denn habe ich es euch befohlen. Seid stark und seid tapfere Männer. Und die Burschen Absalons verfuhren mit Amnon, wie Absalom befohlen hatte. Da standen alle Söhne des Königs auf und jeder bestieg sein Maultier und sie flohen. Alle Söhne des Königs flohen in Panik und das Gerücht verbreitete sich, dass Absalom alle Königssöhne ermordet habe. Und David, der Vater, verfiel in tiefste Trauer und zerriss seine Kleider und legte sich auf die Erde. Doch nicht alle waren tot, nur Amnon fiel der Rache Absaloms zum Opfer. Jonadab, der Sohn Simeas, klärte David über die wahren Geschehnisse auf. Absalom hatte seinen Racheplan seit der Schändung Tamas geschmiedet und nun, da seine Tat vollbracht war, floh er zu Talmai, dem König von Geshur, und blieb dort 3 Jahre. Was für eine Geschichte! Also eins weiß ich ganz bestimmt, das nächste Mal, wenn ich komme, suche ich mir eine ermutigendere Bibelstelle aus. Also das ist schon mal klar. Und ich habe meinen Hauskreis gebeten, sie mögen mir doch helfen bei dieser Stelle. Und der Hauskreis statt einem Feuerwerk an Emotionen, war es eher ein depressives Gespräch. Eine Geschichte voller Schmerz und Tragik. Und sie zeigt uns die zerstörerische Kraft von Hass und Rache. Kurze Frage, wer von euch hat Geschwister? Also, dass ich Geschwister habe, das ist jetzt unweigerlich klar. Und ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr sowas erlebt hättet oder in eurer Familie erlebt hättet. Ganz ehrlich, wer kann es dem Absalom verübeln, nach dem, was sein Halbbruder, seiner Schwester und seiner ganzen Familie angetan hat? Ich persönlich finde, dass diese Geschichte, dieser Abschnitt eine der schlimmsten Geschichten in der ganzen Bibel ist. Aber sie zeigt uns auch so deutlich, und ich denke, das ist aktueller denn je, die tiefe Grausamkeit der Menschen. Und wir alle sind nicht davor gefeit, es ähnlich zu tun. Denn wir sind alle unfertig. So wie Andreas Boppert in seinem gleichnamigen Buch auch beschreibt, wir sind alle unfertig. Und er schreibt ja sehr humorvoll, er ist ein Schweizer. Mhm. Ja. Die sind bekannt für ihren Humor, habe ich mir sagen lassen. Und er schreibt, oft habe ich mich gerade in Bezug auf meine unfertige Persönlichkeit gefragt, was denn bei mir eigentlich falsch läuft. Da lese ich von der transformatorischen Kraft von Jesus, habe es in meinem Leben auch immer wieder erlebt und gleichzeitig ändert sich in bestimmten Bereichen nicht wirklich viel, bis eigentlich gar nichts. Da geht auch einem das Licht aus. Da sitzt in mir drinnen immer noch derselbe, manchmal lieblose, egoistische Narzisst. Weder die Missionsleitung von Campus für Christus Schweiz noch mein jahreslanges Engagement in der Gemeinde oder die vielen Predigteinsätze in verschiedenen Ländern machen mich zu einem besseren Christen. Nach wie vor kann ich mich in gewissen Situationen unchristlich über Leute ärgern und würde gerne Dinge mit ihnen tun, die eher alttestamentlich anmuten. Ich bin zwar nicht Leiter vom Campus für Christus für die Schweiz, aber es spricht mir ein Stück weit aus der Seele. Auch ich erkenne mich immer wieder in solchen Situationen. Und er schreibt weiter, auch das mit meiner absoluten, dass ich mit meiner absoluten Traumfrau verheiratet bin, einer Person, die ich über alles liebe, meistens zumindest, und total vernarrt in unsere gemeinsamen vier Töchter bin, hat nicht dazu geführt, dass ich in Bezug auf andere Frauen mit totaler Blindheit geschlagen bin. Es bleibt bei Gedankenspielereien, nie im Leben würde ich wirklich zur Tat schreiten, aber diese Gedanken sind da. Das ist nicht etwa ein Outing, sondern schlicht und einfach die Realität und sie gilt für jeden von uns, denn wir sind alles Unfertige. Es hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, dass das Problem nicht die Unfertigkeit ist, sondern die Tatsache, dass wir sie ausblenden und oft so tun, als wären wir bereits im Himmel. Weil dort alles perfekt sein wird, haben wir hier und jetzt Probleme mit der Unfertigkeit in dieser Welt, die dieser Welt anhaftet. Das eigentliche Problem ist, dass wir die Unfertigkeit nicht akzeptieren, aber sie klebt an uns und mit uns sitzt sie in unserer Kirche. So ist es kein Wunder, dass viele frustriert aufgeben, ihre Beziehung zu Gott verkümmern lassen und nicht daran glauben, dass Gott auch für sie gute Werke vorbereitet hat, in denen sie laufen können. Begriffen habe ich eines. Jeder hat irgendwo seine Bereiche, in denen er immer und immer wieder versagt. Jeder ist unfertig. Wir dürfen nicht über die Tatsache hinwegschauen, deine Unfertigkeit ist das stärkste Zeichen dafür, dass du normal bist. Am Ende dann doch noch eine ermutigende Zusage, ich bin normal. Aber ich bin unfertig und genauso muss ich dieser Tatsache auch ins Auge sehen. Absalom fühlte sich durch die Tat Amnons und das scheinbare Untätigbleiben seines Vaters zutiefst verletzt. Sein Hass verwandelte sich in einen tödlichen Plan, der letztendlich zu noch mehr Leid und Zerstörung führte. Auch Absalom und Amnon und auch der König David, der Mann nach Gottes Herzen, war am Ende des Tages nur unfertig. Und so bin es auch ich. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man aus einer solchen Geschichte etwas lernen und wenn ja, was? Und ich bin tatsächlich auf drei Punkte gekommen und der erste Punkt, die Bedeutung von Gerechtigkeit. David galt als ein gerechter König. Er hat in dieser besonderen Situation scheinbar versagt. Sein Sohn Amnon hatte seine Halbschwester Tamar vergewaltigt, ein abscheuliches Verbrechen, das regelrecht nach Gerechtigkeit schrie. Doch David unternahm nichts, um Amnon zur Rechenschaft zu ziehen. Warum handelte David nicht? Leider bleibt diese Frage unbeantwortet, aber sein Schweigen und seine Untätigkeit hatten schwerwiegende Konsequenzen. Paul Watzlawick, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, ein Psychologe, hat den Satz, wie soll ich sagen, geformt oder geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ähnlich verhält es sich aber auch mit Handeln und mit Entscheiden. Auch keine Entscheidung ist de facto eine Entscheidung. Und David hat sich dafür entschieden, nicht zu handeln und nicht zu tun und hat eben demnach auch eine Entscheidung getroffen. Und David war eben nicht nur König, sondern er war auch Vater. Er hatte die Verantwortung für die Gerechtigkeit innerhalb seiner Familie und seines Königreichs. Sein Versagen in dieser Hinsicht zeigt uns, wie entscheidend es ist, aktiv auch gegen Unrecht vorzugehen. Gerechtigkeit verlangt Handeln. Gerechtigkeit ist nicht passiv, sondern erfordert Mut und Entschlossenheit, auch wenn es schwierig ist und persönliche Opfer verlangt. In unserer heutigen Welt begegnen wir leider vielen Situationen, in denen Unrecht geschieht. Sei es in unserem persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft oder auf globaler Ebene. Immer wieder sehen wir Ungerechtigkeiten. Und die Geschichte von David und seinen Söhnen fordert uns dazu auf, nicht wegzuschauen. Wenn wir Unrecht sehen, dürfen wir nicht schweigen oder uns in Untätigkeit flüchten. Und das bringt mich auch schon zum zweiten Punkt, die Gefahr der ungezügelten Rache. Eine alte Form der privaten Vergeltung, die teilweise heute immer noch existent ist, ist die sogenannte Blutrache. Die Italiener haben dafür einen ganz anderen Begriff. Es hört sich ein bisschen, wie soll ich sagen, italienischer an. Es heißt Vendetta. Ja, das ist im Prinzip genau dasselbe, nur es wird einfach ein bisschen besser dargestellt. Aber im Prinzip ist diese Form meist um die Familienehre durch die Tötung eines Kontrahenten wiederherzustellen. Sie erfolgt nur nach starken Ehrverletzungen wie die Tötung, denen innerhalb der Fehde kein anderer Schadensausgleich mehr gerecht wird. Wenn man sich die Bibel ansieht, dann stößt man bei diesem Punkt der Blutrache unweigerlich auf diesen Vers. Wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule und Beule. Ich habe ja neben meiner lieben Schwester noch drei weitere Geschwister, also noch zwei Schwestern und einen Bruder. Und mit meinen Schwestern war es weniger so, aber mit meinem Bruder haben wir das gelebt. Also jeden Tag aufs Neue, wir lieben uns heiß, Beule um Beule, Wunde um Wunde, wir haben nichts ausgelassen. Dieser Rechtssatz, und das kann man auf Wikipedia nachlesen, wurde in der Kirchengeschichte oft als Auge um Auge, Zahn um Zahn übersetzt und als Talionsformel aufgefasst, die das Opfer oder seine Vertreter aufforderte, dem Täter Gleiches mit Gleichem heimzuzahlen bzw. sein Vergehen zu sühnen. Absalom war ein Kind des Königs, und als Kind des Königs war er mit den Gesetzen bestens vertraut. Er galt als ehrgeizig und als machtgierig, wie ihr später wahrscheinlich noch sehen werdet. Ich möchte ja nicht spoilern oder vorweggreifen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Absalom auch wahnsinnig neidisch war auf seinen ältesten Bruder, auf den ältesten Sohn Davids, auf den Amnon, weil der war auch ein bisschen das Liebkind von David. Ja? Das ist ja auch etwas, was mir meine Schwester ab und zu zuschreibt, dass ich der Lieblingssohn unseres Vaters bin. Ich kann ganz gut damit, meine Geschwister tun sich manchmal ein bisschen schwer. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass Absalom durchaus, hier diesen Neid auch in den Vordergrund gestellt hat. Und Absaloms Rache war nicht nur Aug und Aum, sondern er ging noch einen Schritt weiter und er ließ Blutrache begehen. Und diese Rache war brutal und führte zu weiterer Zerrüttung in der Familie und im gesamten Königreich. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Rache geübt hat, aber das, was ich vorhin so lustig erzählt habe, zwischen meinem Bruder und mir, wir haben das praktiziert. Mein Bruder hat mich segiert und ich habe Rache genommen. Und eine lustige Begebenheit, die für mich weniger lustig war, mein Bruder hat sich an einer offensichtlichen Tat von mir gerecht, ich kann gar nicht vorstellen, was das sein war, und hat mir einen Zahnstocher ins Bett gesteckt, ja, der mit auf beiden Seiten eine Spitze hatte. Und ich bin ins Bett gegangen und habe mich hingelegt und dann bin ich mit dem Zahnstocher rausgegangen zum Papa und gesagt, Papa, Papa, ich habe einen Zahnstocher da drin stecken. Das war nur eine geringe Form der Rache, weil er ist im Bett gelegen und hat sich königlich amüsiert. Rache scheint auf den ersten Blick auf eine schnelle Lösung für tiefsitzende Verletzungen und Ungerechtigkeiten zu sein. Sie verspricht, das Gleichgewicht wiederherzustellen und den Schmerz zu lindern, doch in Wirklichkeit führt sie zu noch viel mehr Leid und Zerstörung. Absaloms Racheakt hinterließ eine Familie und ein Königreich in Trümmern. Die Brüder flohen in Panik und König David verfiel in tiefe Trauer. Der Schmerz und das Leid vervielfachten sich, statt zu verschwinden. Rache verschließt das Herz und hindert es daran, heil zu werden.
Sie hält die Wunden offen und lässt immer wieder aufbrechen. Langfristig hinterlässt sie tiefe seelische Narben, die oft schwerer wiegen als die ursprüngliche Verletzung. Und statt Frieden und Gerechtigkeit zu bringen, führt Rache zu einem Kreislauf der Gewalt und des Hasses. Und ich bin nicht dankbar für diese Geschichte, aber ich bin dankbar für das, was wir aus dieser Geschichte lernen dürfen. Und ich bin noch dankbarer dafür, dass wir nicht in dieser alten Welt leben müssen und leben dürfen, sondern dass Jesus hier eine Veränderung gebracht hat. Und einer meiner tatsächlichen Lieblingsbücher habe ich euch mitgebracht, Werden wie Jesus, die 30-Tage-Reise von Max Lucado. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin noch nie weiter als Tag 25 gekommen. Aber ich bin jedes Mal aufs Neue motiviert, von vorne anzufangen. Und da schreibt er nämlich an Tag 1, Gott liebt sie so, wie sie sind, aber er will sie nicht so lassen, wie sie sind. Er will, dass sie werden wie Jesus. Gott liebt sie, wie sie sind. Wenn sie meinen, er würde sie mehr lieben, wenn ihr Glaube stärker wäre, dann irren sie sich. Wenn sie meinen, seine Liebe wäre tiefer, wenn ihre Gedanken tiefgründiger wären, irren sie sich ebenfalls. Verwechseln sie Gottes Liebe nicht mit der menschlichen Liebe. Die Liebe von Menschen wird oft, je nach Leistung größer oder verringert, sich verfehlen. Gottes Liebe nicht. Er liebt sie in ihrer derzeitigen Verfassung. Gottes Liebe hört nie auf, nie. Selbst wenn wir ihm verschmähen, keine Notiz von ihm nehmen, ihn ablehnen, verachten, ihm nicht gehorchen. Er ändert sich nicht. Unsere Schandtaten können seine Liebe nicht schmälern. Unsere Ehrhaftigkeit kann seine Liebe nicht größer machen. Unser Glaube verdient sie genauso wenig, wie unsere Dummheit sie in Frage stellen kann. Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir versagen, und nicht mehr, wenn wir erfolgreich sind. Gottes Liebe hört niemals auf. Gott liebt sie so, wie sie sind, aber er will sie nicht so lassen, wie sie sind. Und ich finde das zutiefst ermutigend. Gott liebt mich so, wie ich bin, aber er will mich nicht so lassen, wie ich bin. Das heißt, es gibt Chance für mich, von diesem Unfertig fertig zu werden. Und genau dafür hat Gott seinen Sohn zu uns auf die Welt geschickt. Und Jesus, und das können wir im Neuen Testament nachlesen, leitet sogar zu Beginn seiner Tätigkeit auch einen Paradigmenwechsel ein. Er macht einen Perspektivenwechsel und er sagt, und das können wir in Matthäus 5 nachlesen, in den Versen 43 und 44, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Also es gibt nicht nur herausfordernde Stellen im Alten, sondern auch im Neuen Testament, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest oder wenn ihr das hört. Aber wir sind damit schon im dritten Punkt angelangt, die Macht der Vergebung. Statt zu vergeben, nimmt Absalom Rache an seinem Halbbruder. Nicht nur, dass er damit die Familie weiter zerrüttet, er zieht sich selbst den Zorn seines Vaters zu, sodass ihn sein schlechtes Gewissen dazu führt, wegzulaufen und zu fliehen. Aber Gottes Idee für unser Leben ist es nicht, dass wir weglaufen, sondern dass wir zu ihm laufen und uns bei ihm geborgen wissen. Gottes Wunsch ist, dass wir befreit leben, wie manche von euch das tatsächlich auch praktizieren und anbieten. Denn wir sind alle unfertig. Doch Gottes Plan für uns ist nichts Geringeres als ein neues, vergebendes, liebendes Herz. Paulus schreibt dazu im Brief der Epheser an euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt die Söhnen und uns in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat mit seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Aus Gnade sind wir gerettet. Sein Erbarmen, seine Gnade, sein Tod am Kreuz macht es möglich, dass wir Vergebung erleben und auch diese weitergeben dürfen. Daher braucht unser Herz eine tiefe Verankerung in Gott, damit wir nicht so wie Absalom, sondern vergeben können. Und das ist mein Wunsch für euch und für uns heute und für die kommenden Tage, so wie der Autor des Hebräerbriefes schreibt. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach Weise Melchisedeks. Der Schreiber dieser Zeilen hat dabei den jüdischen Tempel vor Augen. In seinem Inneren befindet sich ein besonders heiliger Raum. Kein Mensch darf ihn betreten, außer einmal im Jahr der Hohepriester. In diesem heiligen Raum wird einer kultischen Handlung etwas vollzogen, was dem Menschen zugute kommt. Dort geschieht Sühnung, Wiederherstellung, Reinigung, Vergebung. Dort wird dem Menschen zugesprochen, was er braucht, um frei und beschenkt zu sein und seinen Weg gehen zu können. Dort wird die Seele versorgt und verankert. Dort antwortet Gott auf unsere tiefsten Bedürfnisse. Und für die Autoren des Neuen Testaments ist klar, was dort geschehen ist, ist heute nicht länger an einen Tempel gebunden. Es ist im Glauben an Jesus Christus uns zugesprochen. Und damit gibt es nur einen verlässlichen Seelenanker, und das ist Jesus Christus. Er hat diesen Akt der Versöhnung, der Annahme und der Versorgung für uns vollzogen. Im Glauben an ihn findet die tiefste Form der inneren Versorgung statt. Darin besteht der sichere und feste Anker der Seele. Und genau das wollen und dürfen wir dann im Abendmahl auch noch feiern und zum Ausdruck bringen. Diese tiefe Dankbarkeit für das, was er getan hat. Und damit dürfen wir aus dieser Geschichte von Absalom und Amnon, wir dürfen nicht bei dieser Rache stehen bleiben, sondern wir dürfen dankbar sein für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er es geschafft hat, in uns auch ein Herz der Vergebung zu entwickeln. Ich habe euch zum Abschluss habe ich noch ein Lied mitgebracht. Es ist mehr eine Hymne. Ihr alle kennt sie wahrscheinlich, aber diese Hymne hat für mich einen ganz besonderen Ursprung. Und zwar, es gab einen Rechtsanwalt und einen Immobilieninvestor im Jahr 1871, der hieß Horatio Spafford. Er war erfolgreich und im Jahr 1871, genau, und im Jahr 1871 verlor er einen Großteil seines Vermögens bei einem Brand in Chicago. Etwa zur gleichen Zeit starb sein geliebter vierjähriger Sohn an Scharlachfieber. Da dachte er, ein Urlaub würde seiner Familie gut tun und schickte seine Frau und seine vier Töchter auf ein Schiff nach England und plante, sich ihnen anzuschließen, nachdem er einige dringende Geschäfte zu Hause erledigt hatte. Aber bei der Überquerung des Atlantischen Ozeans geriet das Schiff jedoch in eine schreckliche Kollision und sank. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben, darunter alle vier kostbaren Töchter von Horatio Spafford. Seine Frau Anna überlebte die Tragödie. Nach ihrer Ankunft in England schickte sie ihrem Mann ein Telegramm, das begann: Allein gerettet, was soll ich tun? Horatio setzte sofort die Segel nach England. Irgendwann während seiner Reise rief der Kapitän des Schiffes, sich der Tragödie bewusst, die Familie Spafford getroffen hatte, Horatio zu sich, um ihm mitzuteilen, dass sie nun die Stelle passierten, an dem sich der Schiffbruch ereignet hatte. Als Horatio und seine Töchter dachte, erfüllten Worte des Trostes und der Hoffnung sein Herz und seinen Verstand. Er schrieb sie auf und seither sind sie zu einer beliebten Hymne geworden. Wenn der Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern, mein Jesus hat alles für mich vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Dieses Lied dauert etwa 4 Minuten. Ich habe es euch auf Deutsch mitgebracht. Nehmen wir das einfach auch als eine Zeit, um drüber nachzudenken, bevor wir dann das Abendmahl feiern dürfen. Ups. Kannst du mit dem Cursor vielleicht?
Ich glaube, ich
habe
es eh schon offen.
Du hättest nur auf den Balken drücken müssen. Ah ja, das ist jetzt die englische Variante.
Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben noch eine Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Stop!